wünsche eine gesegnete Weihnachtszeit noch. Ich wohnte im Bayerischen Wald neben einer Kapelle, katholische Kapelle. Und bei dieser Kapelle war es so, da vom Heiligabend, ich wusste ja nicht, wir waren ja noch nicht mal Christen in der Zeit. So, und ich wusste nicht. Und dann vom Heiligabend bis zum Erscheinungstag, 6. Januar, da war regelmäßig Andacht. Und da musste man die ganze Weihnachtsgeschichte sich da anhören, was sie da vorgelesen haben. Jedes Mal so eine andere Geschichte. War toll. So haben wir auch das Evangelium ein bisschen kennengelernt, aber nur vom Fenster aus. Wir haben also nur vom Fenster runter geguckt, was die da unten machen und treiben. Und jeden Abend, da gab es, also das ganze Volk hat sich da, das ganze Dorf versammelt, war interessant und schön. So, und heute wollen wir über die Gabe Gottes uns Gedanken machen. Und hier haben wir den Simeon, schönes Bild aus USA, was mir eine Schwester geschickt hat. Und ich denke, das sind schöne Bilder. Und wir wollen da ein Stück weit uns Gedanken machen. Wir werden von Gott beschenkt. Da dieser alte Simeon, der sagt, und nun kann ich in Frieden heimgehen, denn meine Augen haben meinen Heiland gesehen. Ich kann in Frieden heimgehen. Und ich möchte, dass du auch heute an diesem Tag so einen friedvollen Abend hast. Und dass du nach Hause gehst, ich kann in Frieden nach Hause gehen. Egal, was da passiert. Ich habe heute Morgen war es, habe ich einen Brief bekommen aus Los Angeles. Eine Schwester schreibt, und ich will das Zeugnis hier heute ganz kurz und schnell geben. Die schreibt, Bruder Matutis, gestern, also die Amerikaner haben also am 25. Heiligabend und Weihnachten, war ich so im Gottesdienst. Der Heilige Geist war so mächtig. Ich habe noch nie Weihnachten so erlebt, die Gegenwart Gottes. Und ich komme nach Hause und was höre ich, was erlebe ich? Mein Schwager, Ex-Schwager, verkleidet als Nikolaus, erschießt die ganze Familie, das kleine Mädchen, das, was hier bei uns jetzt heute im Fernsehen war. Und praktisch die ganze 8 Personen werden erschossen, das kleine Mädchen angeschossen und meine Schwester ermordet, die halbe Familie sozusagen ausgelöscht. Aber der Herr war im Gottesdienst. Ich habe die Gegenwart Gottes, ich habe in Zungen gebetet am Heiligabend. Ich habe sowas noch nie erlebt in meinem Leben, schrieb sie mir. Und ich korrespondiere mit dieser Frau. Und sie schreibt mir ab und zu mal und ich ihr und schicke meine Botschaften, die Gott mir gibt und sagt also, ich bin so gestärkt worden. Gott bereitet uns immer vor, bevor die Dinge passieren. Die Salbung kommt, bevor irgendetwas passiert, kommt die Salbung in so einer starken Art und Weise. Und wenn du stark und mächtig gesegnet worden bist, dann kannst du dich ganz gefasst machen, der Teufel kommt verkleidet als Nikolaus und löscht die ganze Familie aus. Das war bei dieser Schwester. Und ich möchte für diese Schwester heute auch ganz beten. Ich habe gesagt, ich kann nur eines tun, beten. Sie ist ganz konfus, sagt, aber ich habe den Frieden Gottes. Ich habe den Frieden Gottes. Und ich weiß, meine Lieben sind beim Heiland im Himmel, wo sie auch immer sind. Die sind auch Kinder Gottes. Die kamen nach dem Gottesdienst nach Hause. Und der Teufel wollte nicht, dass sich die Familie freut. Lieber Heiland, du möchtest Betsy und die ganze Familie, ihre Familie segnen, Herr. Und du möchtest alles in deine Hände nehmen, was dort in Los Angeles passiert ist. Das ist auch Weihnachten, ein Stück von Weihnachten. Vater, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, der Teufel will nicht, dass Kinder Gottes glücklich und fröhlich sind, harmonisch sind. Das will er nicht. Aber Herr, wir wollen uns heute in deinem Frieden versammeln und wir wollen in deiner Freude uns versammeln und diese Gabe auspacken, die du uns, Vater, im Himmel geschenkt hast, in Jesus Christus. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und lasst uns singen. Ein paar Chorusse, Gott loben und preisen. Es ist treu. Was er zusagt, das geht in Erfüllung. Wir wollen vielleicht heute Abend ein paar Zeugnisse hören. Wir fangen bei dir an. Du hast ein Zeugnis, glaube ich, und willst ein Zeugnis loswerden. Komm. Und vielleicht ist noch jemand, wo sich ihr anschließen möchte, auch sein Zeugnis loswerden möchte.
Ich hatte mich heute Nachmittag hingelegt und bin eingeschlafen und habe auf einen Baum gesehen. Und ich habe eigentlich nur Laub gesehen und plötzlich purzelten sämtliche Äpfel, richtig wunderschöne, bunte Äpfel raus, ja, mir entgegen. Das war richtig schön. Danke.
Und Gott will dich beschenken mit neuen Früchten. Halleluja, Lob und Dank. Noch jemand, der schnell ein Zeugnis hat zur Ehre Gottes. Wir haben ja Weihnachten und wir wollen die Geschenke auspacken, die Gott uns gibt. Heute sind wir beim Geschenke auspacken. Manche haben ihre Geschenke noch nicht ausgepackt. Noch jemand? Komm. Ja. Gott hat dich beschenkt.
Also ich möchte bezeugen, dass der Herr jetzt verstärkt in mein Leben eingreift. Er erfüllt mich mit Kraft. Er hält mich an meinem Leib mit Gesundheit und füllt mich auch geistig immer wieder neu. Und er gebraucht euch auch andere Leute, um mich zu segnen. Und das habe ich jetzt in letzter Zeit verstärkt, verspürt und auch erleben dürfen. Herzlichen Dank dafür, möchte ich sagen.
Amen, danke. Praise Gott. Halleluja, Gott ist ein guter Gott. Mir schrieb diese Tage, oder was heißt, ja, vor ein paar Tagen schrieb mir ein Sohn, mein Vater hat Zucker und mein Vater weiß nicht ein noch aus, also er ist Witwer, hat Zucker und könnten Sie noch für meinen Vater beten, so Internet, also per Internet. Und ich habe gebetet, ich habe uns grüße auch deinen Vater und sag ihm, dass ich bete. Jetzt kriege ich heute Post und sage, mein Vater war beim Arzt und der Arzt sagt, was wollen Sie? Sie sind gesund, Ihnen fehlt nichts. Der Arzt hat seine Gesundheit festgestellt. Du siehst nur, und grüße nur den Vater und sag dem Vater, dass der Pastor in Berlin paar tausend Kilometer weg für dich betet. Und wir haben gebetet, ich habe gebetet und Gottes Arm ist nicht so kurz, dass er nicht helfen könnte. Gott ist treu. Und ich will die Treue Gottes preisen. Amen. Peter, wir singen noch einen Chorus. Herr, ich will dich preisen. Meine Hände zu dir emporheben. Herr, du bist mein Alles. Heilig, heilig, heilig. Heilig ist dein Name. Wir stehen nochmals auf. Dankeschön. Lass uns Platz nehmen. Heilig ist dein Name. Herrlich ist dein Name. Mächtig ist dein Name. Groß ist dein Name, Herr. Wir möchten den Herrn einfach preisen und ihn erheben. Halleluja. Heute Abend freue ich mich, dass ich euch einladen darf, die Geschenke auszupacken. Du hast schon ausgepackt, deine Geschenke. Aber wir haben das Geschenk aller Geschenke noch nicht richtig ausgepackt. Wir denken manchmal, ich habe es begriffen, ich weiß, ich kenne Jesus, ich habe Jesus kennengelernt, bin begegnet und ja, er ist mein Herr und Heiland, aber das ist noch nicht alles. Er hat noch viel mehr zu geben. Da steckt noch viel mehr. Ist wie bei einer Zwiebel. Du machst eine Schale nach der anderen weg. Und du kommst nie auf den Kern. Du glaubst, endlich habe ich es begriffen. Endlich. Aber du bist erst am Anfang des ganzen Geschehens. Es ist genauso, als wenn man im Universum vordringen würde. Man denkt, ach, was ist? Ich bin schon jetzt im Weltraum. Aber du bist nur am Anfang des ganzen Geschehens. Halleluja. Und das ist Jesus. Wir können nicht ausdenken, uns ausmalen, was alles so in diesem Jesus steckt. Simeon. Und Hannah, auf Anregung des Heiligen Geistes kamen sie in den Tempel. Und ich möchte auch sagen, du bist auch heute nicht zufällig hier, sondern weil der Heilige Geist dich zu Hause angeregt hat. Du hättest auch zu Hause im Bett bleiben können, vom Fernseher. Da gibt es gute Programme. Und manches gut und manches schlechte. Aber du bist hierher gekommen, weil du sagst, ich brauche mehr. Mehr von Jesus. Und wir haben Appetit und Hunger und Verlangen nach mehr. Wenn du einmal den Geschmack bekommen hast und dieses Gespür, was der Herr alles zu geben hat, will es noch mehr haben. Zuerst mal ganz herzlich eingeladen zu den nächsten Versammlungen. Diese Woche geht es ja noch weiter. Wir haben ja morgen Gottesdienst, das Thema wird sein, morgen die größte Gottesoffenbarung hat stattgefunden. Und wir sind erst am Anfang. Die größte Gottesoffenbarung. Am Sonntag früh ist das Thema, was die Welt heute braucht. Dann haben wir am Mittwoch Silvestergottesdienst. Silvestergottesdienst wird ja, aufregend, spannend, bewegend. Ich weiß nicht, wie es alles so wird. Also fragt mich nicht, wie wird es. Bei mir ist es so, wie bei ja, wie einem Pfingstler ist. Weißt du, der Pfingstler, der fliegt los und er ist in der Luft, weiß aber nicht, wo er landen wird. Ich weiß nicht, wo wir Silvester landen werden und wie das alles wird. Aber ich weiß nur eines, wir werden von 8 Uhr bis 10 Uhr, das habe ich auf jeden Fall so in meinem Herzen, wir werden Dankgottesdienst haben. Wir haben genug Gott zu danken für das Jahr 2008, was alles gewesen ist. Gott hat uns durchgetragen, Gott hat uns geführt, Gott hat uns versorgt. Da wollen wir dem Herrn Jesus Dankeschön sagen. Dann, nachdem das fertig ist mit dem Dankeschön, wir möchten einen Taufgottesdienst abhalten. Es sind einige Täuflinge, die bereit sind, ihr Leben in den Tod Jesu Christi zu geben. So, es ist so eine Handvoll auf jeden Fall dabei und es kann sein, dass noch der eine oder andere noch dazukommt. Aber zuerst mal, ich lasse es mal offen. Es sind, glaube ich, so 5 Geschwister, die bereit sind. Bruder Samuel hat in seinem Hauskreis, aus seinem Hauskreis jemand, wo dabei ist und möchte, eigentlich er war der Auslöser. Er sagte also, ich möchte, diese Person möchte noch in diesem Jahr getauft werden. Da habe ich gesagt, gut, aber wie machen wir das? Ja, wir haben ja Silvester, ich habe schon meine Gottesdienste geplant. Ich möchte noch im alten Jahr getauft werden. Ah, okay, also wir improvisieren, wir sind flexibel. Eigentlich habe ich nicht vorgehabt. Ich habe gedacht, um 10 Uhr mache ich Schluss, ich gehe nach Hause und mache mein Silvester zu Hause und die Geschwister gehen nach Hause, die ganze Knallerei. Nein, wir bleiben hier. So, und dann, ich bin immer noch beim Beten. Ich weiß noch nicht, wo der Heilige Geist mich hinführt. Wenn wir schon Wasser da haben, wir wollen Fußwaschung machen. Und ich sage euch auch ganz, ganz klar, warum. Weißt du, wir sind in so manche Pfütze reingetappt. Wir haben so manchen Fehler gemacht und so manches Fettnäpfchen. Und Jesus hat den Jüngern die Füße gewaschen. Und weil wir schon Wasser da haben, vielleicht mache ich das, vielleicht mache ich das nicht, weiß ich nicht, aber ich lasse es alles offen. Und dann gehen wir mit Gebet und Jahreslosung und ich bete, dass Gott mir die richtigen Worte für meine Geschwister schenkt. Und Gott hat für die Geschwister immer wieder all die Jahre gute Worte geschenkt. Manchmal sind sie harte Nüsse gewesen, die man knacken musste. Aber manchmal war es auch Balsam und manchmal war es Trost. Und Gott weiß, was du brauchst. Also ich will nicht nur fromme Sprüche weitergeben, sondern ich möchte etwas, was Gott auf mein Herz legt und speziell für dich raussuchen. Speziell für dich. So, das wird Silvester sein und das geht bis nach Mitternacht und dann gehen wir am nächsten Tag. Am nächsten Tag habe ich eine Anti-Merkel-Predigt, ganz bewusst, und Anti-Politiker-Predigt. Ich möchte etwas predigen, was die Welt, die denkt, wir sind kurz vor dem Untergang. Wir sind erst beim Anfang. 2009, das wird mein Thema sein, am 1. Januar, 19 Uhr, ein Jahr guter Nachrichten liegt vor uns. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Die Herren dieser Welt, die Herrschaften, die Könige, die Majestäten, die Präsidenten, die Kanzler, sie gehen, unser Herr kommt. Unser Wohlstand kommt, unser Wohlsein kommt, die Herrlichkeit Gottes. Und ich freue mich, dass ich das predigen darf. So, wir werden von Gott beschenkt. Geschenke haben eine Botschaft in sich. Und wenn man jemand was schenkt, überlegt man sich, was schenke ich ihm? Was schenke ich ihm? Und heute wollen wir das Geheimnis des Beschenktwerdens entdecken. Gott nimmt uns nicht, sondern Gott gibt uns. Das ist zuerst mal, was ich vorne wegstellen möchte. Wir denken manchmal, so wie jetzt diese Frau, die mir aus Los Angeles geschrieben hat, weiß Gott hat mich gestärkt. Und für diejenigen, die ein bisschen später gekommen sind, die im Fernsehen, diese Nachrichten gingen heute Nachmittag schon, da ist ein Mann als Nikolaus verkleidet, kommt in die Familie und er schießt 8 Personen oder bringt alle 8 Personen um und ist Verwandter von dieser, also praktisch der Schwager. Der bringt die Familie da um. Und die Frau war dann noch am Sonntag im Gott oder am Weihnachtstag im Gottesdienst. Ist vom Herrn gesegnet worden. Weißt du, und dann hat sie hat mir geschrieben, wir wissen, wo unsere Lieben sind. Weißt du, er sieht so schrecklich aus, aber wir wissen, wo unsere Lieben sind beim Herrn Jesus. Auch wenn sie so schrecklich dahingerafft worden sind von einem eigenen Vater oder Ex-Mann und so weiter. Wir wissen, wo unsere Lieben sind. Gott nimmt nichts, Gott gibt uns. Auch wenn es manchmal so komisch aussieht, Gott ist kein Räuber. Der Teufel ist ein Räuber. Der Teufel ist ein Lügner. Aber Gott nimmt nichts, sondern Gott gibt uns. Gott will das Beste für uns. Und er ist bereit zu geben, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz je vernommen hat. Gott hat alles, was du, was ich, was wir brauchen. Und Gott benutzt Menschen, um zu schenken. Und er benutzt dich, vielleicht auch gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit, um andere durch dich zu beschenken. So, was Gott uns gibt, das kommt auch bei uns richtig an, und zwar im richtigen Moment. Mensch, Halleluja, das habe ich gebraucht. Und jetzt muss man dieses Geschenk auspacken. Jetzt kommt Jesus zu dir. Und du hast schon Jahre, Jahrzehnte gebetet, so wie Simeon und Hannah. Und endlich, plötzlich sagt der Heilige Geist, das ist es. Und du solltest auf das Wirken und auf die Führung des Heiligen Geistes achten, das ist es. Nicht das, was du ausgesucht hast, sondern was Gott ausgesucht hat, das ist dein Geschenk. Weißt du, ich habe meine Familie lieb, aber meine Familie oder meine Schwiegertöchter, die haben eine Angewohnheit, die schicken schon ein paar Wochen vorher vor Weihnachten, was sich die Kinder wünschen, mit Bestellnummer, ist leicht einzukaufen, dann gehst du im Laden und kaufst eine Bestellnummer sowieso und die suchen das gleich raus. Weißt du, die wünschen sich, aber das sind Geschenke, die sie sich wünschen. Aber ich erfülle zum Teil manchmal ihre Wünsche, aber meistens, und das ist was ich tue, ich suche selbst die Geschenke aus. Ich überlege, das würde für die passen, das würde für den passen, das würde für jenen passen. Und so wie ich meinen Mitarbeitern auch so individuelle Geschenke rausgesucht habe, aha, für einige Kopf hoch. Da war die Botschaft. Anderen vertrauen, andere brauchen Geduld, andere brauchen dies, andere brauchen jedes. So, ich habe einfach gedacht, was der Einzelne braucht, was ich nicht sagen kann, so wie ich es gerne sagen möchte, sollen lieber andere sagen. So die Schriftsteller, die mehr geschwollener reden und mehr poetischer und so weiter. So Geschenke individuell raus. Und Gott sucht deine Geschenke für dich persönlich raus. Er sucht den richtigen Partner für dich raus. Oder Partnerin, aber jetzt musst du diese Leute auspacken.
Verstehst du? Die ist ja wunderbar verpackt in Holzwolle und ja, so wie ein Wichtel, schön verpackt, und das muss jetzt auspacken. Gott will, dass du die Geschenke, die er dir gibt, die sind ganz anders, als du dir gewünscht hast, als du das bestellt hast. Und das kannst du bei Gott nicht bestellen. Er gibt dich so unerwartet, so plötzlich kommt von irgendeiner Seite so ein Wink, und das war der Herr. Was Gott einmal gegeben hat, das nimmt er nicht mehr zurück. Denk drüber nach, was er dir einmal gegeben hat. Und du sagst, oh Gott, das ist für mich so eine Last, so furchtbar. Das, was du mir gegeben hast. Aber Gott will, dass wir dabei etwas lernen. Gott gibt also gerne, das ist so sein Wesen, seine Art, seine Natur, sich zu verschenken. Ich denke nur an der Natur, versprüht er alles. Da gibt es so viel Energie, die Sonne gibt in einer Stunde so viel Energie, was wir in 1000 Jahren nicht verbrauchen können. Das ist Gott, so großzügig. Auch Jesus, er gab uns Jesus, und du kannst es in all den Jahrtausenden nicht ausschöpfen, was wir alles in ihm haben. Wir werden eine ganze Ewigkeit benötigen, um das zu, ja, uns auszumalen. Da wird der erzählen, die Äpfel fliegen mir zu. Der andere wird erzählen, ja, der Braten fliegt mir zu. Der nächste erzählt, mir ist alles so zugeflogen. Wenn Gott dich anfängt zu segnen, fangen an, die Sachen dir zuzufliegen. Du musst nur noch schnappen. Und das Vieles fliegt an dir vorbei, weil du nicht alles schnappen kannst auf einmal. Nur das, was du fangen kannst, das gehört dir. Und das andere fliegt vorbei, sollen sie andere fangen. Geht andere was an. Deshalb, wir können nicht jede Stunde, jeden Tag, jede Segnung gebrauchen. Fang eine Segnung ein, und das ist okay. Und dann danke Gott dafür. Die Geschenke müssen dann ausgepackt werden. Weihnachten ohne Geschenke, das wäre kein richtiges Fest. Gehört eigentlich zu einem Fest, also dass man sich was schenkt, dass man geschenkt wird. Wir sind von Gott beschenkt worden, und wir möchten irgendwie dem lieben Gott ein bisschen nachahmen und nachkommen und auch etwas tun. Und Geschenke, die sind, müssen keine teuren Geschenke sein. So ein Baby war kein teures Geschenk hier. Einmalig zwar. Aber Worte sind schon Geschenke, ein gutes Wort. Und wir haben hier Marmelade verteilt. Als die Marmelade verteilt worden ist, habe ich gedacht, was soll's. Schwester, was fällt dir ein, Mama? Weißt du, die das hier mit der Marmelade gemacht hat? Aber da kommt eine Schwester auf mich zu nach dem Gottesdienst und sagt, oder am nächsten Tag, komm vorbei, das war mein einziges Weihnachtsgeschenk. Muss ich vorstellen, mich hat niemand beschenkt. Alleinstehende Person, und ich kann dir sagen, was diese Person heute Abend nicht da ist, das war mein einziges Weihnachtsgeschenk. Marmeladeglas. Und deshalb, es sieht manchmal komisch aus. Und als ich reinkam in den Gottesdienst, habe ich gesagt, guck mal, was sollen die Marmelade gläser? Ich wusste, dass unsere Schwester sich viel Mühe gemacht hat und eingekocht hat, über 60 oder 70 Gläser und so weiter. Aber was soll das? Und du siehst, jemand Freude zu machen, wo sonst keine Freude bekommt. Ich habe keinen Menschen, wir kennen solche Situationen. So ein Marmeladenglas kann eine Freude auslösen, eine Revolution auslösen. Und dann am nächsten Tag kam sie, diese Person, und sagt, könnte ich noch ein Glas? Ich habe alles ausgelesen, das war mein Weihnachtsgeschenk. Ich habe gesagt, gerne, nimm ein zweites noch mit. Und nimm auch Kompott noch mit, ist auch noch da. Du siehst, wie manchmal Menschen sich über kleine Dinge freuen. Es muss nicht gleich großer Fernseher sein, Computer oder sonst irgendeine teure Investition. Ich mag dich, du bist mir wertvoll. Schon so ein Wort. Ich schätze dich, ich will dir Freude bereiten, ich will, dass du glücklich bist. Das ist eigentlich schon ein Geschenk, eine Gabe. Weihnachten ist, wo Gott durch uns durchbricht. Das ist Weihnachten, wo Gott sich durch uns mitteilt. Nicht so pauschal alles, so alle kriegen das Gleiche, die gleiche Uniform. Nein, Gott gibt individuell genau das, was du brauchst. Er weiß, was du heute brauchst und warum du heute Abend hier bist. Gott will sich verschenken, dir und mir. Gott hat uns ein Beispiel gegeben. Er gibt uns seinen Sohn, sein Allerbestes, sein Allerliebstes, sein Allerwertvollstes. Das er hat nicht mehr. Weißt du, wenn du 1000 Kinder hast, das ist okay, kein Problem. Aber wenn du nur ein Kind hast und das opferst, und Gott hat nur einen einzigen Sohn, und den opfert er. Jesus war unser Weihnachtsgeschenk. Die erste große Weihnachtsgabe, die große Investition Gottes. Und uns wird alles gegeben, was wir brauchen heute durch ihn. In Titus Kapitel 3, Vers 4, da heißt es weiter, aber dann erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters. Wir selbst hatten nichts vorzuweisen, womit sie wir verdient hätten. Doch Gott hatte Erbarmen mit uns. Er hat uns errettet und zum neuen Leben geboren durch das Wasser der Taufe und den Heiligen Geist. Diesen Geist hat Gott uns im reichen Maß durch Jesus Christus, unseren Retter, geschenkt. Weil Christus uns die Begnadigung erwirkt hat, können wir vor Gott bestehen und dürfen darauf hoffen, dass er uns ewiges Leben schenkt. Ich muss vorstellen, du hast nicht nur die Vergebung der Sünden, deine Vergangenheit, alles was damals war, sondern du hast auch eine fantastische Zukunft. Also mit Jesus wird dir nicht nur die Vergangenheit, die Schuld erlassen, sondern mit Jesus wird dir ja, deine Ewigkeit ausstaffiert. Und jetzt beginnst du deine Ewigkeit einzunehmen. Geschenk Gottes muss ausgepackt werden und wir fangen jetzt heute Abend an. Gott beschenkt uns mit Jesus und ich frage mich, was hat er mir gebracht? Was bringt er heute Abend dir und mir? Und ich war sehr tief berührt, als die Schwester kam und sagte, mein Marmeladeglas, das war mein Weihnachtsgeschenk. Guck mal, so eine Kleinigkeit, so eine Lappalie kann sowas Großes auslösen, eine ganze Lawine, mein Weihnachtsgeschenk. Jesus kommt, um uns, wo wir in der Schattenseite des Lebens sind, zu erhellen. Unser Dasein zu erhellen, unsere Freude. Menschen für Menschen, die niemand mehr haben. Weißt du, solange du eine große Sippe, eine große Verwandtschaft hast, ist alles wunderbar. Aber wenn du niemand mehr hast, und er ist für die gekommen, die niemand mehr haben, die keinen Helfer mehr haben, die aufgegeben sind, die unheilbar sind, die verarmt sind, die ausgestoßen sind, oder die ausgebrannt sind, was auch immer, verfolgt, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Oder jetzt wie diese Betsy aus Los Angeles, die mir schrieb, wie konnte Gott das alles zulassen, ich verstehe Gottes Wege nicht, aber ich habe Frieden Gottes. Ich habe Frieden Gottes, weil ich im Weihnachtsgottesdienst war und weil Gott mich so berührt hat. Und ich musste sogar in Zungen, in Sprachen im Weihnachtsgottesdienst beten. Das ist nicht gewöhnlich für uns in unserer Kirche so. Aber die Salbung war auf die Frau so stark im Gottesdienst, dass wo sie dann nach Hause kommt und diese schreckliche Nachricht hört, was der Ex-Mann von ihrer Schwester angestellt hat, was da passiert ist, dass sie das alles so gelassen nehmen konnte. Gott begegnet uns, damit wir Dinge nachher, die später in unserem Leben passieren oder passieren werden, dass wir sie gelassen mitnehmen können. Ach, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Weißt du, Jesus ist gekommen, damit wir leben können, das Leben meistern können, das Leben managen können, das Leben gestalten können. Er kam für die Menschen, die unterdrückt und ausgebeutet sind. Und im Römischen Reich damals waren es 2/3 der Bürger insgesamt, des ganzen Imperiums. Die nichts zu sagen haben, die alles verspielt haben, die alles verloren haben, die nicht mehr weiter wissen, für die ist er gekommen, dieser Sohn Gottes. Nun kann ich in Frieden heimgehen, denn meine Augen haben meinen Heiland gesehen. Jahre, Jahrzehnte darauf gewartet. Gott schenkt uns Liebe und Sympathie. Ich verstehe dich. Du bist mir wichtig. Für dich gebe ich alles. Für dich mache ich alles. Ich darf dir heute Abend sagen, du bist für Gott heute Abend sympathisch. Halleluja. Gott hat seine Sympathie dir in Jesus Christus mitgeteilt. Ich mag dich. Dich mag vielleicht niemand. Dich besucht niemand. Um dich kümmert sich niemand, aber Gott mag dich. Er beschenkt uns mit Seligkeit, mit ewigem Leben, mit dem Heil, Heilsgewissheit. Ich weiß, wo meine Lieben sind. Denke nur an diese Worte, die Betsy mir heute Morgen geschrieben hat. Ich wusste gar nicht, ich musste zuerst das Radio, Fernseher einschalten und die Nachrichten gucken. Und dann kam diese Geschichte im Fernsehen nochmals. Aber ich wusste es ja schon vorher, dieses schreckliche Ereignis. Gott beschenkt uns mitten in der Katastrophe mit Frieden, mit Gelassenheit. Er beschenkt uns mit Verständnis. Ich verstehe Dinge im Zusammenhang. Warum musste das alles so passieren? Psalm 145, Vers 8, da heißt es, der Herr ist gnädig und barmherzig und langmütig und reich an Gnade. Der Herr ist gütig zu allen, sein Erbarmen waltet er über alle seine Werke. Wir verstehen manchmal Gottes Wege nicht, aber der Herr hat alles unter Kontrolle, auch wenn wir denken, dass es Gott aus der Kontrolle geraten. Manchmal warten wir und warten wir und warten, aber da passiert nichts. Aber der Herr ist der die Zeit bestimmt und die Zeiten bestimmt. Der Herr ist es, der alles lenkt und steuert. Und Gott beschenkt uns mit Jesus. In Lukas 5 heißt es, ich bin nicht gekommen, die Gerechte zu rufen, sondern die Sünder zu Buße, die Schlechten, die Armen, die Mühseligen, die Beladenen. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Gott beschenkt uns in Jesus mit Gesundheit. Und wenn du Jesus in dir aufnimmst, nimmst du Gesundheit in dir auf. Das ist Geschenk, diese Gabe Gottes. Gesundheit kannst du nicht kaufen. Wer Jesus aufnimmt, nimmt Heiligkeit in sich auf. Und das muss man entdecken, was es bedeutet. Ich muss da nicht mehr sündigen, ich muss nicht mehr lügen, ich muss nicht mehr schwindeln, ich muss nicht mehr zapzarab machen. Ich muss das nicht mehr, ich muss jenes nicht mehr. Ich kann vergeben. Gott beschenkt uns mit seiner Liebe und Gemeinschaft. Ich kann zum lieben Gott, aber lieber Vater, Daddy sagen, Papi. Er beschenkt uns mit Freiheit. Die Gaben Gottes kann man sich nicht verdienen. All das, was Jesus uns gebracht hat, kannst du nicht machen. Können die Menschen nicht machen. Die Menschen können Computer machen, Autos bauen, sie können Fabriken bauen, sie können Häuser bauen, aber sie können kein Menschenleben machen. Und geschweige denn Menschenleben zu gestalten. Das macht alles der Vater im Himmel. Du kannst nur empfangen, dich beschenken lassen. Ohne Jesus funktioniert nichts. Denn er ist der Erste und der Letzte, Anfang und Ende. Er war, bevor die Welt grundgelegt wurde, war er da. Und jetzt kommt er zu uns, dieser Anfänger, und versucht sich in unser Leben einzukoden, einzuklicken. Er beschenkt uns mit der Liebe und Sympathie Gottes. Die Gabe Gottes in Jesus ist die größte Ausdrucksform, das uns je widerfahren konnte. Es ist ein Ausdruck der Liebe Gottes. In Johannesbrief, 1. Johannes 4, Vers 9, heißt es, niemand hat größere Liebe gezeigt als der, der sein Leben lässt für seine Feinde. Weißt du, wenn jemand schon für seinen Freund sein Leben lässt, ist schon was Großartiges. Aber für seine Feinde und Widersacher. Und Jesus lässt den Himmel, lässt die ganze Herrlichkeit, lässt alles zurück für dich und mich. Und nun kann ich in Frieden heimgehen, denn meine Augen haben meinen Heiland gesehen. So ein kleines Baby hat so eine Revolution bei diesem Simeon, bei dieser Hanna ausgelöst. Gott beschenkt uns mit seinem Sohn, mit seiner Liebe. Und Jesus ist das Wahrzeichen der Liebe Gottes. Halleluja. Jesus ist das Wahrzeichen der Liebe Gottes. Als ich in Indien war, habe mir das nicht nehmen lassen, das berühmteste Wahrzeichen Indiens Wahrzeichen Taj Mahal anzugucken, dieses wunderbare Bauwerk, das 1631 vom Shah Jahan gebaut worden ist. Es sollte Erinnerung sein an seine geliebte Frau. Er baute dieses Grabmal, ist eigentlich ein Grabmal, Wahrzeichen Indiens, Taj Mahal. 20.000 Arbeiter haben 22 Jahre daran gebaut, an diesem Denkmal. Baumaterial wurde aus ganz Indien zusammengebracht, oder ganz Zentralasien, auf dem Rücken von 1000 Elefanten. Das war ein Ausdruck der Liebe für meine geliebte Frau. Nur für sie hat dieser Schah dieses Baumal Taj Mahal gebaut. 4 Minarette, das sieht man von außen, aber man sieht nicht die Liebe, die da drin investiert worden ist, in diesem Marmorbau, weißen Bau. Und so ist auch Gott, hat alles in Jesus investiert. Du siehst nur die Äußerlichkeit, das Kind, aber da ist doch viel mehr drin. Das Herz. Jesus kam mit einem Herzen voll Mitleid und Erbarmen zu dir und zu mir. Und er gibt uns. Er nimmt nichts. Er gibt uns. Er gibt uns Verständnis. Er gibt uns Geborgenheit. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig seid und beladen. Ich will euch erquicken. So wie der allmächtige Gott jedem Vogel, jedem Tier, jedem Lebewesen seine Speise gibt, so gibt Gott uns Geborgenheit in Jesus Christus. Das, was wir nicht kaufen können, was kein Supermarkt anzubieten hat, das gibt er. Und wenn wir ihn um Brot bitten, kriegen wir keinen Stein. Wenn wir ihn um Fisch bitten, kriegen wir keine Schlange, sondern wir bekommen genau das, was wir brauchen, seinen Sohn. Er gibt uns das Leben seines Sohnes. Aber jetzt, weißt du, so wunderbar wie das ist, er gibt uns Jesus, Halleluja, wunderbar, preis Gott, Amen. Aber das ist nicht alles. Jetzt musst du ausleben, sein Leben. Maria und Josef müssen ihn auf Händen tragen, herbringen in den Tempel. nach Hause tragen, nach Nazareth, nach Bethlehem oder nach Ägypten, wo auch immer, die müssen jetzt Jesus hintragen. Der kommt nicht von selbst. Der ist von selbst gekommen, von Gott geschickt. Aber jetzt muss er überall hingetragen werden. Es müssen Opfer gebracht werden. Wenn ihr genau hinschaut, da ist so ein, der Josef hat so ein Körbchen, da sind zwei Turteltauben drin. Gut, genau hin. Braucht scharfe Augen. Der Künstler hat sich schon was dabei gedacht, oder die Künstlerin, der hat sich was dabei gedacht. Weißt du, jetzt müssen wir für ihn Opfer bringen, dieses nach dem Gesetz von Moses, wie es vorgeschrieben ist und so weiter. Weißt du, da bleibt dir nichts erspart. Du denkst ja, Jesus ist gekommen, Halleluja, dann habe ich den offenen Himmel. Aber jetzt kommen deine Opfer, deine Gaben, dein Beitrag, deine Investition. Auch wenn du nichts hast, aber zwei Turteltauben, die kannst du noch kaufen. So zwei Vögelchen. Um für ihn zu opfern, damit er auch die Gunst Gottes bekommt und diese Gunst Gottes sich umsetzt und übertragen wird. Gott gab uns, was wir brauchen. Aber jetzt sind wir gefordert. Er gab uns das verheißene Land, einnehmen müssen wir selber. Er gab uns Kopf, aber gebrauchen müssen wir unser Hirn selbst. Du kannst nicht sagen, das macht alles der liebe Gott. Gott gab uns den Mund, sprechen musst du und ich. Gott gab uns Augen, hinschauen müssen wir selber. Gott gab uns Ohren, hinhören müssen wir selber. Gott gab uns Instrumente, gebrauchen müssen wir sie selbst und damit spielen und umgehen. Gottes Geschenke haben eine Botschaft. Gott gibt dir, damit du entdeckst, was steht dahinter, was steckt dahinter. Er gibt dir den Schlüssel, aufschließen musst du selber. Weißt du, der liebe Gott gibt dir den Schlüssel und sagt, das Auto steht draußen, setz dich rein und kannst fahren, das gehört dir. Und jetzt musst du rausfinden, wo der Rückwärts- oder Vorwärtsgang liegt oder wie man die Automatik überhaupt bedient. Jetzt musst du alles selbst rausfinden, wie die Lichter funktionieren. Jetzt musst du alles entdecken. Der Schlüssel, den hat er dir gegeben. Das Auto steht Nummer 28, irgendwo auf dem Parkplatz. Und dann suchst du das Auto. So ist es mir oft gegangen. Dann laufe ich den ganzen Parkplatz da, wenn ich so einen Mietwagen irgendwo nehme. Kann niemand fragen. Die sagen, da steht es dort. Such es. Gott gab uns seinen Sohn und gab uns die Instruktion, gab uns die Vollmacht, den Zugang und wir müssen jetzt dorthin gehen, wo er zu finden ist. Die meisten Leute machen davon keinen Gebrauch. Ich denke nur an die Juden. Die Juden wussten exakt, wo er geboren werden sollte, aber die sind nicht hingegangen. Natürlich nachher, nachdem sie so ein bisschen geweckt worden sind da von den Weisen aus dem Morgenland, Gott gab ihnen sein Wort, aber sie haben das sein Wort nicht gelesen, nicht ernst genommen. Was nützt dir deine Bibel, wenn du die Bibel nicht liest und die Bibel nicht gebrauchst und die Bibel nicht auslebst? Was nützt dir der Heilige Geist, wenn du nicht in Zungen betest und das nicht gebrauchst? Was nützt dir das alles? Die Juden, sie wussten alles über Jesus Bescheid, erschraken sie noch sogar, als sie das hörten, Matthäus 2. Die Priester wussten es, aber sie sagten es nicht weiter. Leute, das ist Verbrechen. Das Verbrechen, weil man weiß und es nicht weiter sagt. Und ich bin heute Abend ein Bettler, der einem anderen Bettler sagt, wo es Brot gibt. Einfach bei Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Dort könnt ihr Leben finden. Die Botschaft wurde von Generation zu Generation den Juden weitergegeben, aber sie haben es nicht registriert. Dass er gerade jetzt kommen sollte, gerade heute zu meinen Lebzeiten, zu meinen Tagen. Weißt du, wir glauben immer, irgendwann in 1000 Jahren wird er kommen. Nein, der Herr will nicht in 1000 Jahren kommen und er war nicht da, sondern er will gerade jetzt zu dir und zu mir kommen. Das ist die Botschaft. Und nun haben meine Augen den Heiland gesehen. Jetzt. Ich habe mir ganz anders vorgestellt. Ich habe gedacht, der König kommt mit einer Krone, einem Zepter und mit Ross und Wagen und mit Glanz und Gloria, Pauken und Trompeten. Aber so. Weißt du, Gott kommt nicht so, wie du dir vorstellst, sondern wie er kommen möchte. So unscheinbar, verborgen, verdeckt, verschleiert. Die Weisen wussten, er ist geboren, aber die wussten nicht, wo er geboren ist. Also beide Leute, beide Gruppen hier, die Juden und die Weisen, die wussten, wo er geboren wird, aber sie sind nicht hingegangen. Und die wussten, dass er geboren ist, aber wo? Die falsche Adresse. Das machen wir Menschen auch immer wieder, den gleichen Fehler. Wir suchen Jesus, wo er nicht zu finden ist. Dieses Auspacken muss gelernt sein. Dieses Entdecken, Gott entdecken muss gelernt sein. Und jetzt wollen wir uns an die Arbeit machen. die Verpackung ist nicht das Wichtigste, dass er zu den Juden kommt. Weißt du, wenn ich die liebe Gott wäre, ich wäre vielleicht in der Schweiz zur Welt gekommen. Oder in Bayern. Oder wenigstens hier im Spreewald, wo alles grün und saftig ist. Aber in Judäa, in dort, in diesen kahlen Gegenden von Bethlehem in der Wüste. Aber Gott wollte gerade dort, wo nichts läuft, wo nichts passiert, wo nichts grün ist, wo kein Wasserfall ist und nichts. Und jetzt müssen wir an der Arbeit auspacken. Der Inhalt ist entscheidend. Nicht, wie das alles passiert ist und wo es passiert ist und so weiter. So viele Leute halten sich immer mit der Verpackung aus. Ihr habt schon gesehen, große Schätze sind manchmal im Zeitungspapier eingewickelt. Nicht so ein Silberpapier und Glanz und Schnürchen und so weiter. Weißt du, das, unser lieber Billy, unser lieber Kerl, Und wenn er hier das Opfer eingenommen hat und mit dem Opfer nach Hause geht, sagt er, Billy, das ist, wie trägst du dein Geld? Weißt du, wie der macht in der Tragtüte? Da sagt er, da guckt niemand, da glaubt niemand, dass da Geld drin ist, in der billigen Aldi-Tragtüte. Weißt du, je primitiver eine Sache ist, desto weniger kommt ein Dieb drauf, da könnte Geld drin stecken, da könnte was gestohlen werden. Oder da wäre was drin. Aber wenn du natürlich hinten da irgendwie so eine Dose hast und da steht hier Spenden und Gaben und alles, weißt du, dann rennt der Dieb her und verfolgt dich. Die Verpackung mag manchmal kitschig sein, auch die Verpackung von Jesus, so Weihnachten, Stroh und Windeln und Krippe und all dieses Drumherum, so kitschig. Vielleicht ist es für dich auch ein bisschen kitschig. Weißt du, Gott kommt manchmal ganz anders, als wir es denken. Mit der Verpackung darf man sich nicht aufhalten. Gott will, dass du hinter den Kulissen schaust. Wer kommt? Was kommt? Gott gibt uns nichts Unnötiges. Er gibt echten Frieden, echte Freude, echte Liebe. Aber die Verpackung. Weißt du, während ich so mal auf der Straße predigte, kam so ein aufgebrachter Frechmaul und er sagte, wissen Sie, mein Herr, an den lieben Gott glaube ich, aber nicht an sein Bodenpersonal. Ich sage, wieso? Du kannst an Gott nicht glauben, wenn du kein Bodenpersonal hast, da kommst du gar nicht hin. Weißt du, so viele Leute halten sich an dem Bodenpersonal auf. Pfaffen, Pfarrer, Priester. Alles sind Menschen, so wie du und ich. Halt dich nicht an den Menschen auf, an dem Bodenpersonal. Guck, was bringt dieses Bodenpersonal? Was hat dieses Bodenpersonal zu sagen? Und wir haben eigentlich in unserer Gesellschaft eine Katastrophe. Man hat die Pfarrer beschimpft, man hat die Priester beschimpft, man hat die Diener Gottes beschimpft, man hat den Gottesdienst runtergeputzt und runtergemacht und so weiter. Und jetzt wundern wir uns, Gott spricht nicht mehr zu mir. Warum soll er zu dir sprechen? Er kann zu dir gar nicht sprechen, weil die Verpackung, du hast dich zu sehr an der Verpackung dich aufgehalten. Die Verpackung ist nicht alles. Vor ein paar Jahren hat jemand in der Gemeinde mir eine große Freude machen wollen, hat mir eine CD geschenkt, schön verpackt. Und ich packe zu Hause aus, keine CD drin, nur die Verpackung und die Schachtel. Das war eine Ernüchterung. Jetzt wollte ich genau wissen, was auf der CD drauf war. Aber die CD war nicht drin. In aller Liebe schnell, freudig verpackt, aber die CD war nicht drin. Was nützt mir die Plastikbox, was nützt mir die Verpackung, wenn der Inhalt fehlt? Und genauso ist auch geistlich. Was nützt mir die schönste Verpackung, was nützt mir das ganze Plastikzeug, wenn der Inhalt nicht da ist? Und der Inhalt ist, was mich interessiert. Natürlich habe ich nachher auf Umwege wiedergekriegt oder gekriegt, das tut mir leid, also in der ganzen Hektik vergessen. Wir vergessen die Hauptsache manchmal in der Hektik. Und wir sollten viel mehr Zeit nehmen für göttliche Dinge. Sonst haben wir nur die Verpackung. Weihnachten hat ganz wenig mit der Verpackung zu tun. Stall, Grotte, arme Leute. Deswegen müssen wir die Weihnachtsgeschichte ganz neu auspacken. Die Verpackung aufreißen, die Verpackung zerstören unter Umständen. Verstehst du, das ist schöne Verpackung. Man hat sich so viel Mühe gegeben, wenn man weiß, also wie viel Arbeit so eine Verpackung ist, wie viel Liebe, das reißt man auf. Man muss die Verpackung in den Müll stecken und wegwerfen und das ganze goldene und silberne Klimbim und den Inhalt ganz neu entdecken. Und genau das ist es. Jesus ganz neu entdecken. Dazu ist Weihnachten da. Weißt du, die Frage ist, ist auch das drin in diesem Paket, was draufsteht? So wie bei mir mit der CD. Oder ist es alles nur Etikettenschwindel? Und wir sollten aufpassen, es gibt heutzutage so viel Etikettenschwindel. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes und die Kraft Gottes und der Segen Gottes und die Kraft und die Freude des Herrn und so weiter und der Jubel. Und dann packst du aus, alles Miesepeter. Man gibt sich so göttlich aus und so fromm und so biblisch und so christlich und so übernatürlich. Und Shit ist drin. Der Inhalt. Auf den Inhalt kommt es an. Was ist drin? Nur Kitsch? Auch wieder so frommer Kitsch oder etwas Ernstes? Weißt du, ich halte mich nicht an der Verpackung, heidnisch oder christlich oder weltlich oder materialistisch. Ich halte mich an der Verpackung nicht auf. Was ist da drin? Und deshalb fang an zu suchen, was ist da drin? Auch wenn die Verpackung stahlkrippisch und Stroh ist und so weiter, ist Jesus drin. Ist in der Verpackung, in dem Paket, was du bekommst, Jesus drin? Jesus in der Krippe, Lukas 2, Vers 6. Weißt du, das ist ja Futterkrippe. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Stall gewesen bist, aber ich möchte dich mal in den Stall einladen, wo der Esel seine Spucke da rausgelassen hat und alles abgeleckt hat. Und der Esel ist kein hygienisches Tier. Alles so abgeschleimt. Und da liegt der Heiland in einer Futterkrippe, wo die Eselspucke noch drauf ist. Warum feiern wir diesen Geburtstag? Weil Gott uns etwas sagen möchte mit dieser Gabe Jesus Christus. Er ladet uns ein, kommt und seht und schmecket, wie freundlich doch der Herr ist, die Freundlichkeit Gottes. Und wir fangen an, unser Weihnachtsgeschenk auszupacken, dieses Kind. Und nun lässt du deinen Diener in Frieden heimgehen, indem wir einfach das Kind auf den Arm nehmen, das Kind küssen und sagen, danke Vater für die große Gabe, die du gegeben hast. Der Inhalt ist wichtig. Auch nicht in diesem Menschlein Jesus, sondern was steckt in diesem Menschlein Jesus drin? In diesem Jesulein. Was steckt da drin? Kraft Gottes, Ewigkeit, Wort Gottes, Herrlichkeit. Da stecken gewaltige Dinge in diesem Baby Jesus drin. Vergiss den ganzen Weihnachtsrummel und die Weihnachtsparty und Tannenduft und so weiter. Vergiss das alles, die ganze Verpackung um Jesus drumherum, das ganze fromme Zeug, was man daraus gemacht hat. Vergiss das Zimt und Mandeln und Zucker und Marzipanschweinchen, die ganzen Weihnachtsmärkte, die ganzen Fressstände. Vergiss das alles, das ist alles nur Äußerlichkeit. Aber es geht um mehr. Es geht um eine Sache. Vergiss die ganzen Krippenspiele, so schön wie sie sind. Das Weihnachtsessen, das ganze Weihnachtsgebäck, den ganzen Lärm und Klimbim. Weihnachten geht es mehr. Gott hat sich verschleiert, verdeckt, verpackt in all diesen Dingen. Und Gott sagt, ich will rüberkommen zu dir. Ich will an deinem Leben mich beteiligen. Paulus schreibt im Titusbrief, die heilsame, die heilmachende oder die Gnade Gottes ist einfach erschienen. Halt dich jetzt an dieser Erscheinung fest. Und jetzt kommen plötzlich Jesus und Maria in den Tempel, bringen Jesus zur Beschneidung da, zur Segnung. Und plötzlich sagt der Heilige Geist zu Hause beim Simeon und Hanna, horch, schnell in die Versammlung gehen. Heute passiert was ganz Großes. Heute ist euer Tag, heute ist eure Stunde. Rennt schnell los. Und die kommen an und erleben ihr Wunder, worauf ihr Leben ausgerichtet war, wozu sie lebten. Die Gnade Gottes ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes ist erschienen. Der König ist angekommen, ohne Blaskapelle und ohne Symphonieorchester, ohne einen roten Teppich. Die Gnade ist erschienen, diese Erscheinung, die Offenbarung, die dahinter steckt. Und der christliche Glaube, deshalb wird mein Thema morgen sein, der christliche Glaube ist eine Offenbarungsreligion. Plötzlich kriegst du ins Herz, geh schnell dorthin. Plötzlich wirst du inspiriert, getrieben vom Heiligen Geist, hältst zu Hause nicht mehr aus. Dann ist der Braten vollkommen egal. Du sagst, ich muss jetzt, da passiert was ganz Großes, ich spüre es. Menschen, die hungrig und durstig sind nach Gerechtigkeit, die spüren, da passiert etwas. Auch jetzt, diese Tage in der Welt draußen, da bahnt sich was an. Maranatha, unser Herr kommt. Es kommt derselbe Jesus, der in Bethlehem geboren wurde, der am Kreuz starb, der aus dem Grab auferstanden ist, derselbe Jesus wird wiederkommen. Und zwar jetzt nicht mehr in einem armseligen Stall, jetzt wird er mit Rolls Royce kommen. Mit Macht und Herrlichkeit. Und jetzt wird er so kommen, wie sich die Menschen ihn schon immer vorgestellt haben, dass er kommt. Aber zuerst muss er in deinem Herzen angekommen sein. Zuerst musst du ihn ausgepackt und entdeckt haben und erlebt haben, diese Menschenfreundlichkeit Gottes. Und Gott ist ein menschenfreundlicher Gott, jetzt durch Jesus. Und ich sage euch eines, ich bin so froh, dass ich im Neuen Testament lebe und nicht im Alten Testament. Im Alten Testament werde ich schon längst gehängt. Im Alten Testament werde ich schon längst gekreuzigt oder gesteinigt. Im Alten Testament hätte ich keine Überlebenschance mehr. Im Alten Testament wäre ich schon toter Mann. Aber dank Gott für Jesus. Gott ist Christ geworden durch Jesus Christus. Gott hat sich bekehrt. Gott hat ein neues Gesicht, neue Maske sich aufgesetzt. Jetzt muss er keep smiling. Er würde sich ärgern, grün und blau, wenn er die Sünde der Welt sieht. Aber er kann sich nicht mehr ärgern. Sein Sohn ist dafür für dich und mich gestorben. Hat dich mit Gott versöhnt. Und sobald Gott zornig werden möchte, wütend werden möchte oder was auch immer, er guckt seinen Sohn an. Psst, alles getan. Alles bezahlt. Wir sind quitt. Die Versöhnung hat stattgefunden durch dieses Kind, das Gott uns gab. Und dieses Geschenk muss jetzt erlebt und ausgepackt werden. Vergiss das ganze Packpapier. Vergiss sogar das Kreuz. Das Kreuz ist auch nur Packpapier, was Grausames. Denk daran, was am Ostern geschah. Das Grab konnte ihn nicht halten. Vergiss den Tod Jesu Christi. So viele Leute halten sich immer am Kreuz aus. Sie halten sich aber in der Krippe auf und sie halten sich am Kreuz auf. Armselig und schrecklich. Halt dich am Ostern auf. Das Grab ist leer. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Und er geht euch voraus nach Galiläa, da wo ihr lebt, wo ihr kämpft, wo ihr euch ärgert und aufregt. Dort geht er euch voraus, geht nach Galiläa. Er ist auferstanden. Dieser Jesus, den musst du entdecken. Und zuerst mal Krippe weg, Kreuz weg, Steine weg. Die ganzen Steine des Ärgernisses, die ganzen Steine des Anstoßes. Wer rollt uns diesen Stein weg? Und das alles Backpapier. Alles Backpapier. Wo habt ihr ihn hingelegt? Ja, der ist nicht mehr hier, der ist auferstanden, der lebt. Und genau das ist, fang an auszupacken, die Geschenke Gottes. Das braucht 33 Jahre, bis du das ausgepackt hast. Braucht vielleicht 40 Jahre, bis du es endlich mal entdeckt hast, die Güte und die Menschenfreundlichkeit Gottes. Ihr werdet das Kind in Windeln eingewickelt finden. Packt die Windeln aus. Weißt du, es klingt so einfach, Weihnachten. Und ihr werdet das Kind in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend finden. Es ist vielleicht für viele viel zu einfach. Aber Windeln ist kein Packpapier. Hast du schon ein Kind gesehen, in Packpapier eingepackt? Windeln sind für lebendige Menschen, für Wesen. In Packpapier packt man nicht einmal einen Fisch, höchstens toten Fisch, zum Braten. Du hast noch nie ein Kind in Windeln, höchstens ein totes Kind, wickelt man in Windeln und legt man irgendwo ab. Aber der Sohn Gottes ist in Windeln gewickelt und nicht in Packpapier. In Packpapier packt man immer tote Sachen und nicht lebendige Sachen. Du kannst Gegenstände in Packpapier packen, aber nicht den lebendigen Gott. In Windeln, also da lebt, da passiert was. Gott schenkt uns keine toten Sachen, sondern Gott schenkt uns lebendige Sachen. Einen lebendigen Heiland. Und deshalb suche Gottes Gabe nicht im Packpapier, sondern such die Gabe Gottes in Windeln gewickelt. Jesus ist kein 0815 Geschenk, sondern Gott ist diese Gabe ist eine auserwählte, eine auserlesene Gabe, etwas Spezielles für dich. und ist kein billiges Werbegeschenk vom Himmel. Nein, es ist das Teuerste, was sich der Vater je leisten konnte. Wir wären nie im Traum da drauf gekommen. Diese Überraschung, Gott ist wirklich gelungen, dieses Baby Jesus. Nun kann ich in Frieden heimgehen. Das ist das Wichtigste, was wir brauchen. Das, was uns Fernseher nicht geben kann, Radio nicht geben kann, Auto nicht geben kann, was uns die Arbeit, der Erfolg nicht geben kann, was uns die Ärzte nicht geben kann, das ist alles in diesem Kind enthalten. Alles, Herr, bist du. Stern, auf den ich schaue, Brot, von dem ich lebe, Weg, auf den ich gehe, Stab, an dem ich mich stütze. Dieses wunderbare Lied, was wir da singen. Sind wir schon von Jesus beschenkt worden? Haben wir schon etwas von seiner Äußerlichkeiten, von dieser Verpackung, von diesen Windeln entdeckt? Eine ganz komische Bescherung. Weißt du, Gott macht uns immer wieder komische Bescherungen. Ich denke nur an die Geschichte Josef und seine Brüder, die nach Ägypten gehen, um Brot zu kaufen. Die kaufen Getreide in Ägypten und da passiert etwas ganz Merkwürdiges. Der Josef erkennt seine Spitzbrüder. Und weißt du, was dieser Josef macht? Er macht komische Geschenke. Er gibt ihnen ihr Getreide und legt das Geld, das sie bezahlt haben, noch drauf und noch Geschenke obendrauf. Sogar beim Benjamin legt er noch den silbernen Becher von seiner Tafel mit rein in den Sack. Also Gott macht uns komische Geschenke in Jesus Christus. Und als die Brüder dann unterwegs sind und dann aufmachen und sagen, was ist da alles drin? Die sind entsetzt. Unser Geld und für jeden von uns sind Geschenke drin. Und Benjamin hat sogar noch doppelt so viel bekommen, noch das Doppelte. Also das stimmt mit uns was nicht. Weißt du, Gott macht uns ein Geschenk, dass wir denken, mit mir stimmt was nicht. Also auch schon mal gedacht, ich denk öfter so von mir, mit mir stimmt was nicht. Nicht das so im Kopf, sondern im Herzen, in der Seele, im Geist. Mit mir irgendwie, warum beschenkt und bedient Gott mich und warum trägt er mich durch? Warum hat er mich hierher geführt? Warum segnet er mich? Was habe ich verbrochen? Eigentlich sind wir alles Verbrecher, wenn wir so nehmen möchten. Gott segne uns. Und das waren die Brüder Josefs. Und er gibt uns so großzügig, bedient uns so großzügig. Das ist Gott. Entdecke die Gaben Gottes. Entdecke, dass du wert in seinen Augen bist. Dass du was Besonderes vor ihm bist. Gott beschenkt uns mit seiner Gegenwart. Lass mich ganz schnell durchgehen, was für Geschenke alles so von Gott in Jesus Christus verpackt sind. Gott beschenkt uns mit der ganzen Herrlichkeit des Himmels. Wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, obgleich er sterben würde. Gott beschenkt uns mit Hoffnung. Also er ist gekommen, also wir haben eine Chance zum Überleben. Gott beschenkt uns mit Zuversicht. Gott beschenkt uns mit Optimismus in Jesus Christus. Ich kann glauben, also wenn der aus dem Grab rauskommt, der Geist, der Jesus lebendig machte, macht mich auch lebendig eines Tages. Und wie die Schwester schrieb, wir werden unsere Lieben alle im Himmel vereint sehen und wir sind schon bereits im Himmel bei Gott. Denn die waren Kinder Gottes, gehörten einer lebendigen Gemeinde an. Gott beschenkt uns mit Seligkeit. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Welch Glück, Seligkeit. Weißt du, Weihnachten ist die Freude am Herrn. Ich bin reich durch ihn. Wie viele Millionen bringt er mit? Er ist kein Gauner. Weißt du, die Leute heute in der Welt sind alles Gauner. Aber er kommt eigentlich nackt in dieser Welt und bringt uns den ganzen Himmel. Und bringt uns den ganzen Himmel. Die ganze Herrlichkeit. Epheser Kapitel 1, Vers 4 und 5. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Hier. In Jesus. Seht, wie groß doch die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es auch wirklich. Jesus hat uns die Gotteskindschaft gebracht. Ist das nicht großartig? Das ist ein Geschenk. Jetzt kommt die zweite Schicht, Gotteskindschaft. Und dann geht es weiter. Gepriesen sei der Vater Gepriesen sei der Gott und der Vater unseres Heilandes, Jesus Christus. Er wollte uns für sich selbst haben, für sein eigenes Herz, und hat uns von Ewigkeit her vorausbestimmt, dass wir seine Kinder sein sollten durch unseren Herrn Jesus Christus. Er ist dieser Schlüssel. Und er sagt, nimm Jesus an und dir gehört der ganze Himmel. Nimm Jesus an und dir gehört der ganze Himmel. Er beschenkt dich durch Jesus. Er zwingt dir natürlich diesen Jesus nicht auf. Aber auf Anregung des Geistes, so wie diese zwei, schau doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Du bist eingeladen zu schauen, zu staunen, zu bewundern, das Geheimnis Gottes zu entdecken, Gott zu vertrauen, dass es echt ist, dass es keine Plastikpuppe ist. Einfach dankbar anzunehmen und zu sagen, danke Herr für diese Liebe. Gott dient uns und beschenkt uns. Ach, so ein süßes Baby, so ein Kind. Er beschenkt uns. Und zwar ohne Gegenleistung. Im römischen Denken, und wir sind alle so versaut vom römischen Denken. Im römischen Denken ist, ich gebe dir, damit du gibst, mir wieder zurückgibst. Ich gebe dir, damit du mir gibst. Das ist das römische Denken. Aber Gott hat uns erlöst von diesem römischen Denken. Er gibt uns, ohne dass er von uns was erwartet. Und jetzt halte ich fest. Die Gabe Gottes ist unverdienterweise. Gott erwartet keine Gegenleistung von dir. Das Einzige, was er von dir erwartet, kommt, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Das erwartet er von dir, dass du kommst. Aber dass du was bezahlst, Eintritt bezahlst, oder Kirchensteuer bezahlst, oder Zehnten bezahlst, oder irgendwelche Leistungen bringst. Nein, du musst nichts machen, du musst nur kommen und sagen, danke Herr. Und nun kann ich nach Hause gehen, denn meine Augen haben meinen Heiland gesehen. Sich beschenken lassen. Und das ist ein Kunststück. Ich gebe, damit du mir gibst. Evangelium ist umsonst. Gott erwartet keine Gegenleistung, dass du dich taufen lassen musst. Nein, du springst freiwillig ins Wasser, weil du Jesus lieb hast. Du kannst gar nicht genug von ihm bekommen. Du würdest dich am liebsten jeden Tag taufen lassen oder dich segnen lassen und so weiter, weil es so wunderbar und so wertvoll ist und so aus Liebe. Weißt du, wenn du verliebt bist, machst du alles. Und genau das ist es. Ich muss mich taufen lassen. Der Herr will das. Nein, der will es gar nicht. Lass die Finger weg. Der hat kein Interesse. Du machst es freiwillig. Wann heiraten wir uns? Wenn zwei Leute verliebt sind, die können nicht mehr erwarten, wann sie zum Standesamt gehen. Und da drängt der Liebhaber, der Verliebte, ja, können wir nicht schon, weißt du, wir müssen warten noch bis, nein, vergiss die ganze Warterei. Und du musst nur hingehen und nur ja, dein Ja-Wort geben. Auf das ist, was der Herr wartet. Keine Vorleistung. Also es gibt, heutzutage heiraten die Leute erst, wenn sie Haus haben, wenn sie Beruf haben, wenn sie alles ausgelernt haben, wenn sie Geld auf die Kante haben, dann wird geheiratet. Nein, du musst lernen zu heiraten, als habe nichts. Und beim Heiland. Und dann erst, wenn du ihn heiratest, entpuppt er sich, was er wirklich ist. Mensch, ich habe einen Millionär geheiratet. Oder Milliardär. Oder ein Trilliardär. Oder ein, was weiß ich. An wem ich geraten bin. Weißt du, Gott demütigt sich. Er kommt auf diese Erde, wenn er gleich kommt und sagt, ich bin der Herrgott, nimm mich an. Nichts. Aber bist du bereit, in Demut vor ihm zu treten? Queen, die Mutter von Elisabeth, die Königin, also von der englischen Königin, die hat einfach Spaß gehabt, Victoria, dass sie spazieren geht und so weiter. Und sie ging mal, lief und der Regen kam. Und dann kommt sie zu einer alten Bauersfrau vorbei. Natürlich nicht, sie hat nicht ausgesehen als Königin, kein Bodyguard war dabei. Sie kommt und sagt, liebe Frau, ich muss noch nach Hause, könnten Sie mir nicht einen Schirm leihen? Sagt er, das kann jeder Bettler kommen und so weiter. Ich habe keine Schirme zu vergeben und bin kein Schirmladen und gibt so einen alten, lumpigen Schirm. Und nicht, Victoria geht nach Hause. Mit diesem lumpigen Schirm. Ist froh, dass sie überhaupt einen Schirm hat. Am nächsten Tag kommt ein Reiter bei dieser armen Bauersfrau vorgeritten und bringt ihr einen nagelneuen, perfekten, wertvollen Schirm. So was hat sie ihr Lebtag noch nie gesehen. Und sagt, schönen Gruß von der Königin. Sie haben gestern ihr geholfen, mit ihrem Schirm ausgeholfen. Schönen Gruß. Und dann sagt sie, um Himmels Willen, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nicht diesen kaputten alten Schirm der Frau gegeben. Ich hätte meinen besten Schirm gegeben, wenn ich das gewusst hätte. Wenn du gewusst hättest, wer vor dir steht, wenn du gewusst hättest und wissen würdest, wer bei dir anklopft, dann hätte ich ihn sofort reingelassen. Das ist nur Pulsschlag, das ist nur Pastor, das ist nur vielleicht Bruder, Schwester in der Gemeinde. Wenn du wüsstest, wer mit dir redet, wenn du wüsstest, das ist die Königin, der König. Und so kommt der Herr als in Niedrigkeit, damit keiner Angst haben muss und damit die Wahrheit ans Licht kommt. Wie stehst du darüber? Heiratest du ihn nur wegen seiner Millionen oder heiratest du ihn nur aus Liebe? Warum heiratest du es? Und wenn du ihn als einen haben, nicht so wie hier, nackt und bloß und jämmerlich, wenn du diesen Herrn annimmst als deinen Herrn, dir gehört der ganze Himmel. Du wirst überrascht sein, was mit dir passiert. Gott testet dich. Das ist also dein Test. Diese Verpackung, das ist dein Test. In ihm wohnt der ganze Reichtum Gottes, ist unerschöpflich. Wenn du einmal nur Ja zu ihm sagst, warum ich rede so? Weil ich weiß, ich denke rationell, logisch. Ich denke nicht so fromm und super geistlich. Was habe ich davon, wenn ich Jesus annehme? Und ich habe rausgekriegt, wenn ich ihn in Liebe aufnehme und ich weiß, wer er ist, wo er herkommt, wo er abstammt, mit wem er verwandt ist und was ihm gehört, was ihm einmal gehört hat, was er einmal errungen hat. Wenn ich das alles weiß, dann sage ich, Herr, sofort gehe ich mit, egal, durch den oder durch. Sofort verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach, weil sie wussten, woran sie waren. Wenn du rausgekriegt hast, wer dieser eine ist, dann rennst du ihn und da kann dich niemand mehr halten. Dann springst du, dann gehst du durchs Feuer, dann gehst du durchs Wasser für ihn, dann machst du alles für ihn. Wenn du einmal rausgekriegt hast, wer ist der? Die meisten Leute haben Jesus noch gar nicht entdeckt. Die haben Jesus noch gar nicht erkannt. Die reden von Jesus, singen von Jesus, beten zu Jesus und opfern für Jesus vielleicht was. Aber sie haben noch nicht die Wahrheit entdeckt. Wer ist es? Wer steckt? Dass er der König ist. Die geben so ein paar lumpige Schirme da, so einen alten Lumpen. Das kannst du haben, alte Frau. Gottes Reichtum ist unerschöpflich. Ich habe diese Geschichte euch schon mal erzählt, muss ich noch. Trotzdem will ich jetzt zu Weihnachten, weil die mir so wieder eingefallen ist. Es war in den 30er Jahren und es kann wiederkommen. Diese Depression, was damals war, vor 70 Jahren, das kann auch wiederkommen. Das kommt, wiederholt sich, alle 70 Jahre wiederholt sich die Geschichte sowieso. Da war ein arbeitsloser Student und alles war pleite, alles war kaputt, alles lag am Boden, also diese Depression. Und er sucht Arbeit, hat nur noch 10 Dollar in der Tasche, war in Amerika, ist eine wahre Geschichte. Und hat Hunger. Bewirbt sich, aber niemand sagt, wir stellen keine Leute an, wir wissen nicht, wie es überhaupt weitergeht, stellen keine Leute ein. Und er entschließt sich wenigstens, für die 10 Dollar, die er noch in der Tasche hat, sich ein wenigstens anständiges Frühstück zu kaufen, lasst uns essen und fröhlich sein und morgen sind wir tot. Also, so in diesem Sinne, kauft sich da ein gutes Vesper und wartet dann auf den Tod, was soll ich betteln weiter, also das Leben hat sowieso keinen Wert. Das ist die Geschichte. Das könnte unsere Geschichte sein, deine und meine und die Geschichte dieser Welt. Er war sehr frustriert, weil er keine Arbeit finden konnte, kauft sich diese Mahlzeit und sitzt sich im Park auf der Parkbank hin und fängt an zu essen. Da kommt ein alter Mann mit 2 kleinen Kindern vorbei. An der Hand. Ein alter Mann, ein Opa mit 2 alten Kindern, also mit 2 kleinen Kindern vorbei, ausgemergelt und ausgehungert, dieser alte Herr. Und ich schaue diesen Mann, wie der jetzt sein Burger oder was weiß ich da ist. Und sie haben selber schon dieser alte Mann und diese Kinder schon tagelang nicht gegessen. Den Kindern läuft Saft im Mund zusammen. Und man hat schon diese Knochen gesehen, wie sie jetzt so hervorstecken von diesen Armen. Ihre Augen waren eingefallen. Die waren blass, unterernährt. Der alte Mann sagte diesem Studenten, könntest du nicht diesen beiden Kindern was geben? Und so weiter. Gott wird dich bestimmt belohnen, wenn du was Gutes tust. Und ich will sagen, wie wir Weihnachten erleben, wie wir das Geschenk Gottes auspacken. An dieser Geschichte möchte ich einfach illustrieren, wie Gott dich segnet, wenn du die Liebe Gottes weitergibst und nicht für dich vermampfst. Könntest du? Also, und der Mann überlegt sich, dieser Student überlegt sich, was soll ich tun? Ja gut, ich bin jung, ich werde vielleicht noch was finden. Vielleicht schaffe ich noch irgendwas. Aber es ist mein letztes Geld, was ich gegeben habe. Und bevor der alte Mann mir noch weiter auf die Nerven geht, hier, nimm's und gib den Kindern. Und dann sagt der Mann beim Weggehen, Gott segne sie, sie haben ein gutes Werk getan. Und dann nimmt er in der Tasche und gibt sie in so in ein Zeitungspapier eingepackt, eine Münze und sagt, das ist für sie. Er guckt die Münze an und sagt, lächerlich, was kann ich mir für dieses Geld hier kaufen? Dieser arbeitslose Student schläft unter der Brücke und dann, wer dort schläft und liegt, wahre Geschichte, wer dort schläft und liegt oder bei diesem Matten liegt, sieht das Zeitungspapier mit Annoncen. Denkt ihr, vielleicht ist morgens am Tag, werde ich lesen, was da drin ist. Und dann hebt er diese Zeitung auf und steckt es ein. Und am nächsten Morgen liest er und da wird geworben auf Münzen, Münzenhandel. Und er gleich denkt, Mensch, du guck mal, der Mann hat mir eine alte Münze gegeben. Vielleicht ist die was wert, guckt es. Und ich gehe doch hin. Also vielleicht ist die Münze was wert, sieht sehr alt aus, sehr abgegriffen und ein bisschen Grünschimmel. Vielleicht ist sie was wert. Geh zu der Bank und zuerst einmal, wo der da hinkommt, sagt er, ja, wir kennen diese Münze nicht. Ach, sagt er, schon gewusst, verstehst du, wir kennen diese Münze hier nicht. Schon gewusst, dass es nichts wert ist. Aber warten Sie mal, ich hole einen Katalog und blättert und blättert und blättert in dem Katalog und findet schließlich, fast am Ende von diesem Katalog, findet er diese Münze abgebildet, dass sie gesucht wird, dass irgendjemand diese Münze sucht. Und er gibt alles für diese Münze. Und dann sagt er, was wollen Sie für diese Münze haben? Ich weiß nicht, was das wert ist. Also wir geben Ihnen 3 Millionen Dollar für diese Münze. Dann sagt er, sofort abgemacht, ich bin dabei. Armer Student, der nichts hatte, hat etwas Gutes getan. So packt man die Liebe Gottes aus. Du tust was Gutes und Gott entlohnt dich. Und Gott entlohnt dich und macht sofort, die Bank macht gleich ein Konto für ihn auf und so weiter. Und er wird ein reicher Mann. Und das war Aufstieg für seine Firma später. Er ist ins Geschäft eingestiegen. Und so kam er aus der Arbeitslosigkeit heraus, indem er zuerst einmal seine letzten 10 Dollar für 2 arme Waisenkinder gegeben hat, oder der alte Mann gegeben hat. Natürlich, als er seine Million auf dem Konto hatte, wollte er am nächsten Tag den Leuten begegnen. Oder wo ist der alte Mann? Sich bei dem alten Mann bedanken, wenigstens wieder gut machen. Und dann fand er nicht. Aber dann fand er noch einen alten Herrn irgendwo, so ein Penner, liegen und sagte, ja, hast du den alten Mann mit den 2 Kindern nicht gesehen? Doch, doch, denn der kam immer wieder, aber jetzt ist schon, seit gestern oder so, fehlt er, ist nicht mehr da. Und ja, weißt du, wo das sein könnte? Sagt er, nee, aber der hat mir einen Zettel zurückgelassen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Vielleicht kannst du was damit anfangen. Und er wusste, Gott ist ihm begegnet. Weil er hier einem Armen geholfen hat oder Kindern geholfen hat, armen Kindern geholfen hat, Gott hat ihn entschädigt. Gott entschädigt dich. Und so ist es, wie man Geschenke auspackt. Entdecke das Geschenk Gottes. Wenn du etwas tust, wo du keinen Dank, keinen Lohn, keine Anerkennung, kein Lob, kein Aufstieg, eher einen Abstieg bekommst, da ist, wo Gott dich belohnt. Geschenke muss man also auspackt verstehen. Die meisten verstehen das nicht. Gott sagt, gib und es wird dir gegeben werden. Dieses Nehmen muss gelernt werden vom Himmel her. Gott muss uns zeigen, gib und dir wird gegeben werden. Kauf aus die Zeit, einfach nütze das, was Gott dir gegeben hat. Fang an, die Zeit auszukaufen. Die Möglichkeiten, die du hast jetzt 10 Dollar, hast jetzt dir eine Mahlzeit gekauft, diene mit dieser Mahlzeit. Wir müssen uns Zeit nehmen zum Nehmen, zum Empfangen. Zeit nehmen, um zu erleben. Das hat Gott mir gesagt, das hat Weihnachten, die Geschenke Gottes auszupacken, sich Zeit nehmen, Gott zu gehorchen, die Gaben Gottes zu genießen, Gott arbeiten zu lassen für einen. Kauft aus die Zeit. Wir müssen uns an Gott anpassen, an seine Methode, an seine Art, an seine Weise. Und wir müssen uns für ihn extra Zeit nehmen. Also wenn du von Gott was haben möchtest, extra. Extra ihn fragen und extra zu ihm hingehen und extra auf ihn hören. Gott segne dich, wenn du extra Zeit dich für ihn nimmst. Sich Zeit zum Lachen nehmen, Zeit für die Musik, Zeit für deine Seele. Sich Zeit nehmen, auspacken. Nichts kommt mit der Zeit. Alles vergeht mit der Zeit. Weißt du, wenn du die Zeit nicht nützt, die Möglichkeiten, die Gott dir gibt, nicht nützt, das, was du in der Hand hast, gebrauche. Nicht, was du nicht in der Hand hast, sondern das, was du in der Hand hast. Die Gelegenheiten sind Geschenke Gottes, sind Möglichkeiten, die Gott dir gegeben hat. Jede Möglichkeit, jede offene Tür ist ein Geschenk Gottes. Die meisten warten auf ein großes Wunder und die werden das Wunder nicht erleben. Es gibt keine großen Wunder. Die Wunder setzen sich aus vielen kleinen Wunderlein zusammen. Was hättest du aus deinem Leben machen können, wenn du das, die Gelegenheit, die Gott dir gegeben hat, am Schopf gepackt hättest? Was wäre aus deinem Leben geworden, sei ganz ehrlich, egal wie jung, wie alt du bist, was wäre aus deinem Leben geworden, wenn du deine Gelegenheit, die Gott dir gegeben hat, am Schopf gepackt hättest, zugeschnappt? Aber was ist passiert, ist alles vorbeigelaufen. Du hättest dich verdoppeln können, vermehren können, verdreifachen können, wenn du nicht so ängstlich gewesen wärst, so übervorsichtig, so kleinkariert, wenn du dich nicht an den Fehlern anderer aufgehalten hättest und auf die geguckt hättest. Was wäre aus dir geworden, wenn du dich nicht immer nach den anderen orientiert hast, was machen die? Sondern wenn du deine Gelegenheit am Schopf gepackt hättest, auf Anregung des Heiligen Geistes. Wenn du darauf mehr geachtet hättest, was sagt der Heilige Geist, nicht was der Pastor sagt, was die Gemeinde sagt, was die Geschwister sagen, was die Zeitung sagt, was die Medien sagen, sondern was sagt der Heilige Geist, wenn du darauf mehr gehört hättest, was wäre passiert? Da wärst du vielleicht nicht in der Situation, in der du jetzt vielleicht erst befindest. Was wäre aus deinem Leben passiert, wenn du nicht immer so neidisch auf die anderen und eifersüchtig auf die anderen gewesen wärst? Ja, die. Aber was ist mit dir? Was wäre aus deinem Leben geworden, wenn du deine ganze Eifersucht nicht für Neid, deine ganze Energie für Neid und Eifersucht verschwendet hättest, sondern für dein Leben eingesetzt hättest, sinnvoll eingesetzt hättest? Was wäre aus deinem Leben geworden, und das sind Geschenke Gottes, die Gott uns gibt, wenn du nicht irgendwelchen Fata Morganas nachgegangen wärst, so Vorspielungen, wenn du nicht immer auf die Weissagungen, Prophetien und Prophezeiungen gehört hättest, sondern mehr auf dein Herz gehört hättest, was wäre aus deinem Leben passiert? Weißt du, jede Prophezeiung, jede Offenbarung, jede Stimme nachzurennen ist verkehrt. Du sollst der Stimme deines Herzens folgen. Was sagt dein Herz? Weil so viele Leute schlucken ungeprüfte Sachen und wundern sich, wenn sie nachher Verdauungsstörungen haben. Hör auf dein Herz. Was wäre passiert? Simeon hört auf das Herz Gottes. Er hat Prophezeiung gehabt. Er hat Weissagung gehabt. Er wusste, der Messias wird noch zu meinen Lebzeiten kommen. Ich werde meinen Heiland sehen. 80 Jahre. Hanna, die betet und fastet. Nichts erlebt, verstehst du? Aber als der Heilige Geist sagte, weißt du, Gott wartet nicht. Er kommt, ob jemand da ist oder nicht da ist. Ob jemand zuschnappt oder nicht zuschnappt. Du hättest so viel in deinem Leben erreicht, wenn du dich nicht immer an Menschen geklammert hättest, an die Priester damals. Wenn du dich von deinen Eltern viel früher gelöst hättest, wärst schon längst verheiratet und hättest schon 5 Kinder. Tatsache. Ich sage das nicht von ungefähr, ich weiß, so viele, die hängen am Rockzipfel der Mutter noch mit 50 Jahren und haben sich noch nicht davon gelöst. Was wäre aus deinem Leben geworden, wenn du viel früher, viel schneller vergeben hättest? Abgegeben. Was wäre aus deinem Leben geworden, wenn du nicht immer wieder deine alten Wunden geleckt hättest und sie gepflegt hättest? Was wäre aus deinem Leben geworden, wenn du nicht an diesem alten Pfropf immer so gehängt hättest? Und immer wieder dich versorgt, ach, ich brauche Bruder, kannst nicht für mich beten, statt selber Mund aufzumachen und selber mit dem lieben Gott zu reden. Ich rede jetzt mal von Weihnachten. Weihnachten ist was Drastisches. Weihnachten ist ein Schock. Viele Leute wissen, wo Jesus kommt und was passiert und so weiter, aber sie sind nicht da, wo das passiert. Was wäre aus deinem Leben geworden, wenn du nicht immer an dem Schnuller gehängt hättest und immer wieder gelutscht hättest, nach Mitleid gebettelt, Erbarmen und sowas und dich auf deine eigenen Füße gestellt hättest? Was wäre aus deinem Leben geworden, wenn du das gemacht hättest? Wenn du andere Werte für dein Leben gegeben hättest und sagst, das ist alles vergänglich, alles nur Futsch, alles nur Seifenblasen. Was wäre es aus deinem Leben geworden, wenn du den Zug deines Lebens nicht verpasst hättest? Wenn du früher solche Predigten wie diese hier gehört hättest, mehr in der Bibel gelesen hättest, öfters in die Gemeinde gekommen wärst. Weißt du, Gott segnet, ob du da bist oder nicht da bist. und du verpasst. Hanna und Simeon hätten verpasst, wenn sie gesagt haben, wir gehen ja nur am Sonntag in die Kirche oder am Sabbat hier, am Samstag. Aber sie kamen zu einer ungünstigen Zeit, zu einer ungelegenen Zeit, zu einer Zeit, wo man nicht in die Kirche geht oder in den Tempel. Was wäre aus deinem Leben gewesen und passiert, wenn du mehr dankbarer gewesen wärst? Hättest du noch mehr gekriegt? Der Dankbare kriegt immer noch mehr. Dank, wer Dank opfert, der preiset mich und ich schließe ihm die Fenster des Himmels auf oder ja, erfülle ich seine Wünsche. Wenn du das, was du wusstest, gleich eingesetzt hättest, was wäre dabei passiert? Nicht, was du nicht wusstest und nicht hattest, sondern das, was du hattest und das, was du wusstest, sofort eingesetzt und nicht gewartet, bis die Zeit günstiger ist. Wer jetzt investiert, der investiert in eine falsche Zeit. Der hätte es viel früher investieren sollen. Und Gott hat uns eine Prophetie mal gegeben vor Jahren hier in Berlin in der Friedrichstraße. So gut wie die Zeit jetzt ist, wird sie nie mehr sein. Und die erfüllt sich. Manchmal dauert es etwas länger, aber die erfüllt sich jetzt. Wenn du noch was kaufen willst, kauf jetzt und sonst vergiss es. Jetzt ist die Zeit. Nachher kannst du vielleicht gar nicht mehr bezahlen. Was wäre passiert, wenn du viel mehr dich von Menschen gelöst hättest und nicht auf ihre lauten Rufe und Stimmen und so weiter gehört hättest? Was wäre aus deinem Leben passiert, wenn du nicht so viel kritisiert und genörgelt und gemeckert hättest? Weißt du wärst ganz woanders. Wenn du nicht an allem auszusetzen hast, ach, die kochen nicht richtig, die braten nicht richtig, die schmoren nicht richtig, weißt du, wir machen richtig und so weiter. Wenn du, sei froh, dass du was auf dem Teller hast. Wenn du dankbarer gewesen wärst, aber ständig rummeckern, verpasst du das Ziel. Wir können es nicht. Ich denke nur an die alten Israeliten. Ja, die Riesen, die festen Städte und so weiter. Wir können es nicht. Und dann tritt man sie 38 Jahre im Kreis wieder weiter rum. Du wunderst dich, warum mein Leben im Kreis sich abläuft und abspielt und ich aus diesem Teufelskreis nicht rauskomme. Du hast irgendwo die Stunde Gottes verpasst. Warum? Du musst warten, bis es wieder soweit ist. Wir müssen uns Zeit nehmen, wenn Gott redet, wenn Weihnachten ist, wenn Jesus in den Tempel kommt, hier, wenn er hergebracht wird, wenn sich andere für Jesus Zeit nehmen, Josef und Maria, die bringen da ihr Opfer, sie nehmen sich Zeit für Jesus, sie bringen Jesus in den Tempel. Bist du auch dabei? Ich nehme mir Zeit. Verstehst du, ich kann mir nicht leisten, krank zu spielen. Ich kann mich nicht leisten, schwach zu spielen. Ich kann nicht leisten, ich komme manchmal in den Gottesdienst, mir brummt der Kopf, dann nehme ich Aspirin. Und was weiß ich, oder dusch mich schnell und dann bin ich wieder fit. Und dann stehe ich vorne, dann frage ich mich manchmal, was hast du vorhin gehabt? Wenn du anfängst, Gott zu dienen, ist das Ganze verflogen. Gott sorgt dafür. Der Teufel will dich mit allen Mitteln abhalten, dass du ja nicht in den Tempel kommst. Hanna, ich bin zu alt, also mein Rücken, Hexenschuss und was weiß ich, und da Zipperlein und dort Zipperlein. Jeder, wenn du ganz ehrlich bist, hat jeder irgendwo sein Zipperlein. Und der Teufel möchte ich abhalten. Da ist Wasser, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Ich weiß nicht, du selbst bist das Hindernis, nicht die anderen. Was hindert mich? Da ist Wasser, da ist der Täufer, da ist das Wort Gottes, da ist Taufgottesdienst. Was hindert mich? Ja, ich muss doch beten. Für Sachen, die in der Bibel drinstehen, musst du nicht mehr beten. Die sind schon durchgebetet. Du musst es nur tun, was da drin steht. Wissen, was ist, wie ist es und was Gott will und dann tun. Ich diskutiere nicht viel mit. Also wenn es in der Bibel steht, bring Zehnten mein Kornhaus, dann schicke ich nicht den Zehnten die ganze Welt herum, dann bringe ich in die Gemeinde, da wo ich meine geistliche Speise bekomme. Ganz einfach. Mache ich kein Drumherum und ja, der Herr muss mir zeigen, wo ich mein Geld hinbringe. Nein. Der Herr sagt es dir nicht, dein Verstand ist dazu da, um dass du einschaltest und weißt, hier kriege ich Futter, hier kriege ich meine Ware, hier kriege ich meinen Segen, hier kriege ich meinen Beistand, hier kriege ich meinen Trost, hier werde ich ermutigt und hier bringe ich meinen Zehnten. Wir müssen uns Zeit nehmen, Gutes zu tun. Gutes tun, das ist der Schlüssel zum Himmel. Die Bibel sagt, sei Täter des Wortes, also fangt an auszupacken. Und seid nicht so abergläubisch und so ungläubig. Als Edison die Glühlampe erfunden, und ich bin so traurig, dass man die 100 Watt Birnen nicht mehr kaufen darf und kann und so weiter, das ist alles, ist ja mein Geld, mein Strom. was ich verheize. Aber die Leute, du siehst also, wie wir bevormundet werden von unserer Regierung, von der Technik, von den Grünen oder welchen Fanatikern und Verrückten auch immer sein mag. Wir werden so bevormundet. Ist egal. Als Edison die Glühlampe erfunden hat, da kommt so ein Händler und will es ihm abkaufen. Und Edison ist noch unschuldig und noch nichts erfahren und gewandt in eine Wirtschaftsgehabe. Dann sagt er, ich kaufe Ihnen das für $18,000 ab. Verkaufen Sie mir dieses Patent. Und die Leute haben gesagt, das sei doch nicht so blöd, Edison. Die Leute aus der Stadt, die ziehen einen über den Tisch und so weiter. Und dann kriegt er einen Scheck und von $18,000 und das Patent ist verkauft. Schriftlich gemacht beim Notar und das Patent ist verkauft. Jetzt geht er zur Bank und will seinen Scheck einlösen und legt der Bank in der Stadt vor. Dann sagt er, das können wir nicht einlösen. Das war Edison, steht ja in seinen Biografien. Und ich habe gleich gewusst, dass ich reingelegt worden bin. Ich habe gleich gewusst, dass ich betrogen worden ist. So geht es, wenn du neue Wege gehst, wenn du den Segen Gottes. Das wusste ich, dass ich mein Geld nicht kriege. Und dann gibt der Bankdirektor den Scheck zurück. Das kann ich nicht einlösen. Das wusste ich schon. Er sagte, warum kann ich nicht einlösen? Es fehlt auf der Rückseite Ihre Unterschrift. Der Scheck muss gegengezeichnet werden. Und so ist es auch mit unseren Geschenken, die Gott uns gibt. Die sind wertlos. Das ist billiges Papier, kannst damit nichts anfangen. Das Papier kannst du in der Toilette verwenden. Also für mehr sind die Verheißungen Gottes nicht wert. Die Verheißungen Gottes sind nicht wert. Die Bibel ist wertlos. Es sei denn, du zeichnest es gegen. So wie bei diesen Schecks, gegenzeichnen. Ja, und dann hat er gegengezeichnet und plötzlich wurde sein Geld rübergereicht. Geschenke müssen ausgepackt werden und die müssen verstanden werden. Wie packt man aus? Mit Gegenzeichnen. Hast du den Verheißungen Gottes, die Gott in deinem Leben für dich gegeben hat, schon gegengezeichnet? Schon angenommen? Und schon das Geld eingesteckt? Ja, ich habe mir ganz anders vorgestellt. Vergiss deine Vorstellung, du musst nach der Methode Gottes arbeiten und nicht nach deiner Vorstellung. Gegenzeichnen. Den Samenkorn in die Erde werfen und dann warten, bis es aufgeht. Und wenn du Äpfel haben willst, musst du zuerst mal einen Apfelkern in die Erde stecken. Und so hat Gott uns seine Gabe in diese Erde gelegt und aus dem Jungen, und er nahm zu an Gnade und Weisheit, wurde stark und mächtig und plötzlich mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, nach der Auferstehung. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium, tauft die Menschen und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ist, wenn man Geschenke auspackt. Wir packen hier im Gottesdienst jeden Freitag, jeden Samstag, jeden Sonntag, jeden Mittwoch und noch drüber hinaus immer regelmäßig Geschenke aus. Und du kriegst manchmal was mit oder kriegst manchmal nichts mit. Das ist dein Problem. Wenn du nicht da bist, kriegst du nichts. Lass uns aufstehen und lass uns singen und Gott loben und preisen. Das Geschenk Gottes ist da für dich. Christus kam, um Leben und volles Genüge dir und mir zu schenken. Halleluja. Vater, ich danke dir für Jesus, für diese Gabe Gottes. Und mir geht's wie diesem Simeon, wie dieser Hanna. Ich kann in Frieden heimgehen, denn meine Augen haben meinen Heiland gesehen. Und mehr brauche ich nicht. Ich habe dich erkannt, ich habe dich erfahren, ich habe dich erlebt. Du bist in mein Leben hineingekommen. Du bist ein Stück meines Lebens geworden heute Abend, Herr. Und das schon vor Jahren und Jahrzehnten, welch ein Tag es war, als Jesus in mein Leben kam. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Welch ein Tag voller Jubel, welch ein Tag voller Freude. Und als die Gnade Gottes mich berührte. Danke, Vater. Halleluja, Halleluja. Amen.